Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das ist hässlich.
Wir können bis zu 200 Meter in die Höhe gehen. Der Obelisk in Washington misst nur 169 Meter.
Es geht also darum, wer am höchsten baut.
Ja, ein bisschen ging es darum. Es ging aber auch darum, ob er verliebt war, der berühmte Erbauer des ebenso berühmten Turms, des Eiffelturms. Eiffel in Love ist ein französischer Film, der genau diese Fragen stellt. War er verliebt? Wie sehr war er verliebt? Wie konnte er sich überhaupt konzentrieren, wenn er so verliebt war? Und noch diesen Turm bauen. All das wird in diesem Film verhandelt. Und wir reden über neues französisches Star-Kino, haben aber auch selbst Stars hier zu Gast, beziehungsweise sie werden Gespräche hören, die ich führen konnte, mit zum Beispiel Jonas Dassler, zu sehen an der Seite von Anke Engelke in dem Film Mein Sohn und Jasmin Tabatabai. Und das ist schon auch für sie persönlich eine kleine Sensation. In dem Film Mitra hat sie zum ersten Mal Farsi sprechen dürfen, also ihre Muttersprache benutzen dürfen für einen sehr ergreifenden Film. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Auch wenn Jane Campion schon lange keinen Film mehr gedreht hat, ihr Name hat immer noch was Elektrisierendes. Sie ist die erste Regisseurin, die in Cannes 1993 die Goldene Palme gewonnen hat. Ihr Gewinnerfilm, Das Piano, ist ja bekanntlich so ein eindrückliches Frauenporträt. Und auch in anderen Filmen, wie etwa Ein Engel an meiner Tafel oder Portrait of a Lady, begleitete sie Frauen, die nicht so richtig ins Bild passen wollen, weil sie ihr eigenes Leben leben wollen. Nun kommt Jane Campions neuestes Werk, The Power of a Dog, in ausgewählte Kinos, bevor er am 1. Dezember online auf Netflix zu sehen ist. Hallo, liebe Anke Lewicke, erstmal grüß dich, hallo.
Hallo, Knut Elstermann.
In diesem Film The Power of a Dog stehen ja nun zwei ungleiche Brüder im Mittelpunkt. Der Film spielt so in den 20er Jahren auf einer Ranch in Montana. Was mag Campion jetzt an dieser Geschichte zweier Männer?
Also man kann sich den Film so ein bisschen wie ein Psychogramm vorstellen. Benedict Cumberbatch spielt eben den Bruder Phil, der studiert hat, der wieder auf diese Ranch zurückgekehrt ist. Und der teilt sich jahrelang mit seinem Bruder, eben Jesse, das Zimmer. Und Jesse kommt dann eines Tages an mit einer Frau, mit einer Witwe, die er geheiratet hat, die schon einen erwachsenen Sohn hat. Und das sind so drei unterschiedliche Männertypen. Und ich glaube, das hat Jane Campion fasziniert. Und sie wollte einfach dabei zusehen, wie die in dieser Westernlandschaft aufeinandertreffen, wie sich permanent die Machtverhältnisse ändern. Und man denkt eigentlich immer, dass Cumberbatch-Figur Film das Machtzentrum ist und dass er den jungen Sohn, den Peter, so als Schachfigur einsetzt. Aber diese Schachfigur, die entwickelt dann auch ein überraschendes Eigenleben.
Anke, verändert jetzt Jane Campion ja ihren sehr bekannten, sehr eleganten Inszenierungsstil, wenn sie nun mit der Kamera Männer begleitet statt Frauen?
Ja, ich würde ja sagen, dass Jane Campion hier eine Forscherin für männliches Agieren ist, für männliche Machtstudien, und deshalb tritt sie mit der Kamera einen Schritt zurück. Und man muss sich die Westernlandschaft wie ein Reagenzglas vorstellen, natürlich großartig gefilmt, und dass sie das kann, Landschaftsaufnahmen. Das hat sie ja auch schon in Das Klavier, The Piano bewiesen. Also wir denken immer an diese eine Aufnahme, wo das Klavier umspült wird von Wellen, und man weiß, dieses Klavier ist wie ein Körperteil von der stummen Heldin Ada. Und damals war das ja so, dass die Landschaft eigentlich Teil der Persönlichkeit war, also Symbiose zwischen der Heldin und dieser Landschaft. Es gab, und hier, diese Männer beherrschen einfach diese Landschaft. Also sie können diese Zeichen lesen, gerade Phil, der sich immer so als alter Westerner inszeniert. Aber es ist eben ein ganz anderer Umgang. Und wie dann sozusagen diese verschiedenen Männerbilder, die sie inszeniert, sich von dieser Landschaft wieder abheben, das ist einfach auch großartig gemacht. Und gerade dieser junge Peter, der hat sowas von einer genderfluiden Persönlichkeit, die sich immer wieder neu zusammensetzt, die nicht so zu packen ist.
Anke, wie machen sich denn die Darsteller? Du hast schon gesagt, der Film ist sehr gut besetzt mit Benedict Cumberbatch, und Kirsten Dunst ist auch dabei.
Ja, Kirsten Dunst weiß man ja aus Melancholia mit Lars von Trier, dass sie depressive Frauen einfach spielen kann, dass sie alle Facetten dieser Neurose durchdeklinieren kann. Und Jane Campion gibt ihr ein bisschen wenig Bewegungsraum. Also da würde ich einfach sagen, das ist so ein bisschen halbherzig. Aber diese drei Männer, Benedict Cumberbatch, Jesse Pimmons und Cody Smith-McPhee, die sind alle einfach großartig, wie sie alle verschiedene Männlichkeiten darstellen. Und Benedict Cumberbatch vor allen Dingen, er ist die Inkarnation der toxischen Männlichkeit. Und dieses Gebaren bekommt immer mehr Risse. Und man spürt, das ist ein fragiles Konstrukt. Deshalb muss es mit noch mehr Härte, mit noch mehr Aggression zusammengehalten werden. Das ist schon einfach ja sehr eindrücklich. Ich hoffe, dass er dafür vielleicht auch eine Oscar-Nominierung bekommt. Und was ich aber bei Jane Campion auch so großartig finde, ich hatte ja gesagt, sie ist wie so eine Forscherin, aber sie lässt trotzdem ihren drei männlichen Darstellern allen noch so ein Eigenleben und lässt sich von denen dann auch überraschen. Das spürt man dieser Regie an.
Der neue Film von Jane Campion, in Venedig ausgezeichnet, jetzt in ausgewählten Kinos zu sehen und ab 1. Dezember dann auf Netflix, The Power of a Dog, für uns gesehen von Anke Lewicke. Vielen Dank dir, Anke. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen uns jetzt wieder dem französischen Star-Kino zuwenden. Und die Franzosen haben ja wirklich die große Fähigkeit, sich Stars zu backen und vor allem ihnen auch sehr treu zu bleiben. Immer wieder kommen neue, großartige Talente nach und werden dann über einen langen Zeitraum, man kann sogar sagen bis zum Lebensende, hoch verehrt. Jörg Taschmann ist natürlich unser Mann, wenn es ums französische Kino geht. Ich grüße dich erstmal herzlich. Hallo Jörg.
Ja, ich grüße dich, Knut.
Und du hast zwei Filme mitgebracht heute für uns, die sehr unterschiedlich sind, auch in der Qualität, auch übrigens, was die Stars betrifft. Reden wir zunächst über Eiffel in Love, also ein englischer Titel für einen französischen Film. Es geht um den Eiffelturm, logisch in Paris, das Wahrzeichen der Stadt, steht ja auch mitten in der Stadt und formt dieses berühmte große A. Und vielleicht steht dieses A für Adrien, denn die große Liebe des Turmbauers Gustave Eiffel hieß ja so. Das behauptet ja zumindest ein neuer Film aus Frankreich, der bei uns angelaufen ist. Und Jörg, du hast ihn ja gesehen, hast in Paris auch gesprochen mit Romain Duris. Jetzt aber erzähl uns doch erstmal, was ist das für eine Idee, diesen ja damals übrigens hoch umstrittenen Bau, vergisst man ja manchmal, ne? Das Wahrzeichen hat damals fast jeder irgendwie gehasst, zu verbinden mit einer großen Liebesgeschichte.
Naja, Knut, seit Titanic oder Titanic darf man alles im Weltkino. Ne? Und kürzlich haben die Russen zum Beispiel Tschernobyl 1986 einen großen Spielfilm gedreht über die Katastrophe des Reaktorunfalls und mit einer Liebesgeschichte verwoben. Die Frage ist natürlich immer nur, wirkt das glaubhaft? Geht man da als Zuschauer auch mit? Und hier wird der Bau des Eiffelturms als eine große Herausforderung für Gustav Eiffel erzählt, oder Eiffel, wie wir auf Deutsch sagen, der diesen Turm eigentlich gar nicht bauen will. Er will die Metro bauen. Und dann bei einem Abendessen trifft er eine verheiratete Frau, die er über 20 Jahre davor selber geliebt hat, Adrienne, seine große Jugendliebe. Und das Wiederaufflackern der Leidenschaft gibt ihm dann plötzlich die Kraft und die Lust, diesen Turm dann irgendwie doch zu bauen, auch in der Form eines A's. Mhm. Und so ist Eiffel, wie der französische Titel heißt, der wieder viel schöner ist als dieser dusselige deutsche Titel, ein großer romantischer Liebesfilm über eine verbotene Liebe auf zwei Zeitebenen, denn in Rückblenden sehen wir auch den Beginn dieser Liebesbeziehung und Romain Duris, der Hauptdarsteller, der interessierte sich genau für diesen Aspekt des Drehbuchs. Und er wollte nicht nur von den Heldentaten eines Mannes erzählen. Es war eine der besten Ideen im Drehbuch, diese beiden Geschichten miteinander zu verbinden. Unsere Welt ist einfach so. Ein Künstler schafft nie ein Kunstwerk alleine, sondern er ist schöpferisch, weil er auf Erlebtes zurückgreift, auf Glück wie auf Dramen. Mich hat das berührt, diesen Bau mit der Geschichte einer unmöglichen Liebe zu vermischen und dass das dann der Auslöser für eine persönliche Geschichte ist, die man nie bewältigt hat. Und dieser Frust und diese Kraft, etwas zu ändern, kann auch ein Antrieb dafür sein, etwas so Großes zu schaffen wie den Bau des Eiffelturms.
Romain Duris, also einer der erfolgreichsten und populärsten Darsteller in Frankreich. Es bleibt natürlich jetzt die Frage, ob diese Liebesgeschichte nicht doch sehr konstruiert, sehr erfunden wirkt und damit diese eigentliche, ja großartige architektonische Pionierleistung in den Schatten stellt.
Nun, der Bau wird wirklich ausführlich gezeigt. Und vergessen wir nicht, Eiffel hat 20 Millionen Euro gekostet. Da wird auch geklotzt und da wird auch gezeigt, wie der Turm gebaut wird. Die haben einen Pfeiler des Turms komplett nachgebaut beispielsweise. Der Rest ist dann CGI. Dieses Paris Ende des 19. Jahrhunderts ist wunderbar wiedererschaffen worden. Und das ist auch keine völlig ausgedachte Geschichte, weil Adrienne und Gustav Eiffel kannten sich wirklich, wie sie jung waren und wollten heiraten. Es kam dann nie dazu. Und das war zu einer Zeit, wo Eiffel als junger Ingenieur in Bordeaux eine Brücke gebaut hat. Fraglich ist nur, ob es dieses Wiedersehen 20 Jahre später wirklich gegeben hat, aber innerhalb der Familie wurde später geheiratet und daraus haben dann die Drehbuchautoren gemacht, dann mussten die sich schon damals gekannt haben. Und für den Zuschauer, also für mich war das glaubhaft, weil neben Romain Duris eben auch die wunderbare Emma McKay in der weiblichen Hauptrolle zu sehen ist. Die kennen wir eigentlich nur von Netflix, von Sex Education und dachten immer, die ist Britin, die ist aber in Frankreich aufgewachsen, hat französisch und englische Eltern und spielt zum ersten Mal einen französischen Film. Und was ich ganz toll fand, ist diese erste Szene, die ich schon beschrieben habe, beim Abendessen. Da gucken die sich an und du als Zuschauer siehst, da war mal was. Die haben eine Geschichte zusammen. Und das habe ich sehr gemocht.
Jörg, dann dein Fazit zu diesem Film, also I Will In Love, anschauen oder nicht?
Für mich unbedingt anschauen, denn ohne diese Liebesgeschichte wäre es nur ein Film über Eiffel, den Turmbauer, eine klassische Erfolgsstory eines Mannes. Und mit der Liebesgeschichte ist es für mich komplettes, klassisches, großes Kino. Und das ist ein Film fürs große Publikum, der kommt über Emotionen. Die Franzosen sind reingeströmt. Mhm. Man muss ein bisschen Romantiker sein, um das zu mögen. Vielleicht auch ein bisschen kitschanfällig. In Frankreich haben es über 1,5 Millionen Zuschauer gesehen und ich bin sehr froh darüber.
Jetzt also Eiffel in Love bei uns auch im Kino und wir kommen zum nächsten französischen Film auch wieder mit einem großen Schauspieler in der Hauptrolle, Das Land meines Vaters mit Guillaume Canet. Ein Drama, Das Land meines Vaters erzählt nämlich von Träumen und von den Misserfolgen eines Bauern, der an den Zwängen der modernen Landwirtschaft zerbricht. So kann man es doch zusammenfassen. Wer hat da Regie geführt und vor allem mit welchen erzählerischen Mitteln arbeitet dieser Film?
Ja, Regie führte jemand, den ich auch nicht kannte, Édouard Bergeon, der hat bisher auch Dokumentarfilme beispielsweise gedreht, stammt selber vom Land und hat ein sehr kraftvolles, sehr engagiertes Werk geschaffen. Es beginnt auch als Epos, fast romantisch. Pierre als junger Mann kehrt aus den USA zurück, möchte in Frankreich als Bauer alles anders machen als sein Vater, überzeugt Claire, seine große Liebe, den Hof zu übernehmen. Claire wird übrigens gespielt von Fele Bartens, dieser wunderbaren belgischen Schauspielerin aus The Broken Circle. Ja. Und im Laufe dieser Jahre verbittert Pierre. Er muss ständig modernisieren, er verschuldet sich und hat Pech und kommt aus dieser Schuldenfalle nicht mehr heraus. Und dann wird es ein hochemotionales Drama, das einem wirklich unter die Haut geht. Und Regisseur Édouard Bergeon weiß, wovon er filmt. Es ist die autobiografische Geschichte seines Vaters. Ja, ich erzähle eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich erzähle sie als Spielfilm. Die Realität war noch viel schlimmer, 10-mal so schlimm. Aber ich habe Kino daraus gemacht für ein Publikum, das den Film und seine Figuren annehmen soll. Es soll ja eine glaubhafte Geschichte sein über die Entwicklung in der Landwirtschaft in den letzten 40 Jahren. Mein Großvater war eigentlich noch viel schlimmer und im Film ist er schon sehr hart. Und unser Hof ist 2-mal abgebrannt. Einige Szenen sind sehr realistisch, wie die Beschlagnahmung oder auch das Ende. Aber es gibt auch sehr schöne Szenen, wie den Swimmingpool aus Strohballen oder die Ausflüge mit dem Fahrrad. Es ist ein sehr lichtdurchfluteter Film, der zur Hälfte auch die Schönheit zeigt. Es ist eine Hommage an das Landleben, die Zeit, die vergeht und natürlich auch an die Familie.
Jörg, jetzt hatten wir in letzter Zeit eine ganze Reihe von französischen Filmen, teilweise auch Komödien, die ja das Landleben eher so romantisieren, da eine Idylle zeichnen. Bricht der Film mit diesen Traditionen?
Es ist ein Bruch und ich finde ihn auch sehr wohltuend, weil es hat eben was sehr Naturalistisches. Es ist wie so Ken Loach auf dem Land vielleicht, weißt du? Mhm. Und in Frankreich ist es wirklich dramatisch. In Frankreich nimmt sich jeden Tag ein französischer Bauer das Leben. Das ist seit Jahren auch bekannt. Und nun gibt es auch mal einen Film, der zeigt, wie es überhaupt zu so einer Situation kommen kann. Und dieser Film, Das Land meines Vaters, kritisiert Landwirtschaft mit Massentierhaltung, Monokulturen, aber vor allem auch Konzernen, die mit ihren Granulaten und diesem oft ja auch genmanipulierten Futter Landwirte wirtschaftlich abhängig machen, weil man darf ja dann nichts anderes mehr verfüttern. Und das ist daher auch ein sehr zeitgenössisches Thema und für mich wirklich großes, nachhaltiges Kino aus Frankreich. Sehr empfehlenswert und war in Frankreich mit 2 Millionen Zuschauern auch wirklich ein Riesenhit.
2 sehenswerte Filme aus Frankreich, also Eiffel in Love und Das Land meines Vaters. Für uns gesehen von Jörg Taschmann, bei dem ich mich herzlich bedanke.
Sehr gern.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und es läuft so unglaublich viel an derzeit in den Kinos. Es sind viele sehr schöne, sehr bemerkenswerte Filme dabei. Und manch ein Film geht auch unter, wird überhaupt nicht wahrgenommen. Deshalb bemühen wir uns nach Kräften, auch auf das Besondere aufmerksam zu machen. So die Geheimtipps vielleicht, obwohl zurzeit ist alles irgendwie fast ein Geheimtipp. Marta Nahl ist ein Film einer italienischen Regisseurin in Argentinien gedreht und hat uns sehr berührt, sehr beschäftigt, auch weil es um etwas geht, worüber wir übrigens in der Sendung mehrfach heute nachdenken. Was heißt Mütterlichkeit, Väterlichkeit, was ist wichtig für ein Kind, was muss man tun, wie definiert man das überhaupt? Das kann ich alles gleich bereden mit der Regisseurin. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Der Film Maternal führt uns in eine Einrichtung in Argentinien. Das ist eine Art Kloster, könnte man sagen. Zumindest sind da Nonnen, die dort arbeiten und sich kümmern um sehr, sehr junge Mütter. Junge Mütter, die mit ihren Kindern, manchmal sogar mit mehreren Kindern, versuchen klarzukommen, natürlich auch ihr eigenes Leben noch nicht überhaupt geordnet haben. Es ist also eine sehr explosive Mischung in diesem Film. Eine Koproduktion Italien-Argentinien ist in Locarno mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet worden. Also bei diesem wichtigen Festival, und ist der Film einer Regisseurin, die hier ein ganz erstaunliches Debüt hingelegt hat. Es ist ihr erster Langspielfilm, Dokumentarfilme hat sie vorher gemacht, was man dem Film auch manchmal ansieht, dass sie einen Blick hat, einen dokumentarischen. Grüße ganz herzlich aus Italien, ist sie selbst, Maura Del Perro. Hallo, buongiorno.
Hallo, buongiorno.
Schön, dass du da bist. Du verstehst, weil du aus Südtirol kommst, ein bisschen Deutsch, wir werden mal gucken, du wirst aber Englisch antworten. Aber erstmal auch biografisch, um uns das zu erklären. Du hast in Bologna, glaube ich, studiert längere Zeit auch, stammst aus Südtirol, aber hast in Argentinien diesen Film gedreht, der auch sehr argentinisch aussieht. Die haben eine ganz wunderbare Filmtradition. Argentinien ist ein tolles Filmland. Also du hast 10 Jahre in Argentinien gelebt und erzählst diese Geschichte, die auch sehr verwurzelt ist dort. Auf der anderen Seite, Italien ist auch ein katholisches Land. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, es gibt da auch durchaus viele Gemeinsamkeiten. Und du hast ja auch eine junge Nonne, die Paola, die aus Italien dorthin kommt. Mhm. Und das ist eine wunderbare Figur, eine ganz stille, sehr menschliche Figur, die anfangs ja nur beobachtet, nur schaut. Und ich dachte mal, du lädst uns mit ihr auch ein. Also eigentlich sind wir mit ihr sozusagen auf einer Seite und lernen dieses Heim kennen.
Ja, würde ich sagen, wir sind also diese Nonne, die in Argentinien kommt. Und sie ist wie eine Brücke. Mhm. I would say like a bridge, you know, between these very young women and her colleagues. Yeah. She's nor with them, nor with them. And she's kind of, she's someone who arrives with a very, she had a choice. She did a choice. It was a very clear choice to her, because she didn't, I mean, she really was in love with Christ. And in a way, I feel she's going in a honeymoon to Argentina to get her final vows. Yeah. But when she arrives there, she gets to know something, a feeling she didn't know before, for maternity.
Yeah. Also das ist wunderbar zusammengefasst, die Geschichte eigentlich. Also Paola ist wirklich sowas wie eine Brücke, nicht? Also auch zwischen uns und Argentinien, auch diese Einrichtung, zu diesem Heim. Und sie kommt ja dahin nach Italien mit ganz festen Vorsätzen. Also sie hat sich wirklich entschlossen, es ist ihre Wahl, Nonne zu werden. Allerdings hat sie das letzte Gelübde ja noch nicht geleistet. Also sie sagt so schön, sie ist in Liebe, klar, zu Christus. Sie ist eine Braut Christi. Mhm. Und sie kommt dorthin und erlebt sowas wie ein Honeymoon. Das ist also sind die Flitterwochen. Und am Ende dann wird dieses Gelübde stehen, dieses endgültige Aber. Und das ist die Geschichte. Sie erlebt dort etwas, eine Erfahrung, die sie nicht erwartet hatte, die sie auch nicht kannte, nämlich von Mütterlichkeit. Das ist ja auch der Titel und darum geht es ja. Wir haben also zwei Welten in deinem Film auf engstem Raum und das ist wunderbar erzählt und sehr, sehr spannend auch. Nämlich diese Welt, die du schon beschrieben hast, die Welt des Glaubens, der Nonnen, die ja für diese Mädchen da sind, und auf der anderen Seite diese sehr jungen Mädchen mit ihren Kindern, die sich schminken, die Sex haben, die Sehnsüchte haben, die auch frech sind. Die sind ja wie so eine Schulklasse manchmal gegen die Autoritäten nach oben. Also du führst hier diese beiden Welten zusammen und spielst ja auch mit den Gegensätzen?
I was a teacher before.
Okay.
I used to taught in high school, in Oberschule.
Ah, ja.
So in a way I was also used to see all these young teenagers and how they react to authority, but what's difference here is that they are mothers too. That's the big contradiction of being both a teenager and a mother. And so in a way, it was to me a very good way to talk about contradictions in maternity through particular maternity that has so many contradictions inside.
Ja. Also sie war selbst Lehrerin, haben wir gerade gehört, in der Oberschule. Also sie kennt das so, wie es ist, als Autorität vor einer Klasse zu sein und damit auch klarzukommen mit diesen sehr unterschiedlichen, manchmal auch, ja, wie wir wissen, rebellischen Menschen, die sich auch wehren gegen eine Autorität. Das kennt sie. Aber natürlich ist es jetzt hier in diesem Heim nochmal was anderes, weil diese jungen Mädchen, jungen Frauen sind immer auch noch Mütter. Also geht es auch nochmal um das Thema der Mütterlichkeit, und zwar in diesem Widerspruch. Also der Widerspruch besteht ja nicht nur zwischen diesen beiden Welten, der besteht auch innerhalb innerhalb der Mädchen natürlich damit klarzukommen, dass sie jetzt Mütter sind. Das ist ja das große Thema deines Films. Und ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, du hast ja auch das Drehbuch geschrieben, wie du diese Geschichte auch so aufgebaut hast. Denn es ist sehr figurenreich. Es sind viele Mädchen, natürlich stehen zwei ganz direkt im Mittelpunkt, kommen wir noch drauf. Aber es ist ein Ensemblefilm. Auch die Nonnen bekommen alle ihre eigene Persönlichkeit. Und es ist auch kein Schwarz-Weiß-Bild, sind keine Klischee-Nonnen. Die haben eine Strenge, aber die haben auch wieder eine Liebe. Also du hast dir schon sehr viel Mühe gemacht, glaube ich, schon beim Schreiben, diese vielen Figuren auch genau zu charakterisieren.
Schwere Arbeit.
Ja.
It was one of the biggest, I would say it was my aim, but I can say that the very first features, they always tell you not to write such collective films. Mm. They always tell you just write about one character and like his point of view or her point of view, and then you know, like you have the journey, the hero's journey. And but I, my way of thinking cinema and I would say life is more collective. So I really, and I was really fascinated by this close world in which so different women and people live together and had to deal with these things. So in a way, it was at the beginning the idea of contradiction inside maternity and teen moms, but then it was also the contradiction of these nuns living with these teenagers. Yeah. So I wanted it to be plural and to have all the points of view and trying to see how many truths there are and not just trying not to judge characters and leave them and of course trying to avoid clichés which are always there.
Also sie sagt, normalerweise wird einem ja abgeraten beim ersten Film sowas zu machen, also einen Kollektivfilm, Team zu bilden, weil das eben so wahnsinnig kompliziert ist, sondern man soll sich lieber auf einen Helden konzentrieren, dann auf diese klassische Heldenreise mit ihm mitgehen oder mit ihr mitgehen und dann ist das gut. Aber ihr ging es eben wirklich darum, von diesen Erfahrungen zu erzählen. Also sie war der Meinung, man braucht eben auch diese Fülle von Figuren, um auch die Fülle von Wahrheiten, von Sichten, von Perspektiven zu zeigen und niemanden zu verurteilen, nicht zu bewerten, Klischees zu unterlaufen, natürlich auch, wenn man sofort Klischees im Kopf hat, gerade bei diesem Thema. Und eben hier zu zeigen, diese Widersprüche, die bestehen ja sowohl zwischen den Nonnen als eben auch diesen Müttern, aber auch natürlich die minderjährigen Mütter in diesem Widerspruch zu ihrer eigenen Mutterschaft. All diese Dinge wollte sie auflisten und zeigen. Und das geht eben natürlich dann nur, wenn man so einen großen Bogen aufmacht und das eben mit einem Kollektiv erzählt, was eine harte Arbeit war. Wir reden auch gleich weiter, wie du das dann erzählst in deinem Film Maternal. Bei uns zu Gast ist Maura Del Perro, italienische Regisseurin, die in Argentinien den ersten Spielfilm gedreht hat, nach dokumentarischen Erfahrungen. Maternal, also dieser Film über junge Mütter, betreut von Nonnen. Und wir haben ja schon etwas angedeutet, also Paola macht eine Erfahrung, können wir mal ganz kurz sagen, weil eine dieser Mütter abhaut. Also sie liebt ihre kleine Tochter Nina, die ist auch total niedlich, 3-4 Jahre alt, schätze ich mal.
Vier
ist sie. Und dann haut die Mutter also ab, das Kind ist allein und die Nonne übernimmt nun plötzlich so eine Art Mutterrolle. Und das wird sehr feinfühlig erzählt und ich muss dir wirklich das Kompliment machen, nicht sentimental. Also ich fühle mich da auch nicht manipuliert, ich fühle mich mitgenommen, ich verstehe ihre Erfahrung, aber es hätte natürlich auch ein richtiger Kitschfilm werden können. Die Nonne, die sich in so ein kleines Mädchen verliebt und dann natürlich diese Mutterschaft ja nicht ausleben kann. Also wie hast du diese Geschichte auch erzählt, um genau das zu vermeiden?
Ich erinnere mich, wenn ich über den Projekt erzählte am Anfang, ich konnte dieses Angst in die Augen sehen.
Ja, der Redakteur und Produzenten und so.
Yeah, it could have been really like, you say, like kind of, I don't know, porno misery, like, oh, these poor teenagers, moms who are like, it's not my way of seeing. Yeah. So I was quite sure I would avoid. And also because if you really observe reality, which is something I do. I come from documentary and it's not just a coincidence. I'm really an observer. You see that clichés are, I mean, for example, in this film, you would say, okay, there are teenagers, so transgression is made by, it's like, they are the more transgressive people. And at the end of the day, in a way, the nun is one of the most transgressive characters, you know? So that was interesting to me. Mm. I think it was all about a way of telling that was, to me, like ethical and aesthetical, like trying also always to have a little step behind, not to really, also the way of shooting was not about a camera that was on their bodies, on their feelings. It was kind of a tableau that should try to look at them in a more observative way. And there are little details that if you are an observer, then they tell you a lot of things and you don't have to underline anything.
Also Maura erinnert sich, wenn sie dieses Projekt vorgestellt hat, dann sah sie immer die Panik in den Augen der Partner und Partnerinnen, die dann irgendwie dachten, oh Gott, was wird das werden? Was könnte das auf ein Kitsch werden? Irgendwie die Gefahr besteht. Und der Gefahr war sie sich durchaus auch bewusst, aber sie wusste auch immer, so wie sie es erzählt, wird sie das vermeiden können, weil sie eben eine Beobachterin ist, weil sie vom Dokumentarfilm kommt, weil sie nicht nah rangeht, nicht ständig irgendwelche Details zeigt, der Körperlichkeit zum Beispiel, sondern weil sie genau beobachtet, was passiert mit diesen Menschen in diesem Augenblick. Und das Interessante ist ja, auch an diesem Film, das finde ich auch, man erwartet ja, dass diese Teenager sich sehr verändern, dass die Entwicklung durchmachen. Das gehört irgendwie zum Klischee, was sie unterlaufen wollte. Aber in dem Fall ist es ja eigentlich die Nonne, die die größte Veränderung durchmacht, die ja noch so, dass er jung ist, die also die wichtigste, die einschneidende Erfahrung macht, nämlich plötzlich zu merken, ich habe diese mütterlichen Gefühle und ich kann mit diesem Kind gut umgehen. Also für mich ist es dann übrigens auch darüber hinaus, über das ganz Konkrete, sozial sehr genau, was du erzählst, ein Film tatsächlich darüber, was ist Mütterlichkeit?
It's about taking care, I would say. So in a way, of course, it's about a lot of ways to be a mother and biological, adoptive, and it's really about what it means to a human being, to an adult human being, to take care about someone who is a minor and needs your love. There's another theme inside the film, and it is about the social work. Like, one of the most difficult things for social workers is to find the right distance to the people they help, because maybe one would think that the nearest I go, the more I help. And then sometimes maybe it's not like this. Maybe in this case, for example, if you really go near to a little girl, then you could confuse her about who is her mother. So I really wanted to watch all these dynamics and how they work together.
Also es geht schon um die unterschiedlichen Formen von Mütterlichkeit, und das ist ja auch dann alles möglich, also adoptiert oder eben wirklich die leibliche Mutter. Das sind ja alles Varianten, von denen sie da spricht. Aber es geht hier wirklich auch darüber nachzudenken, natürlich braucht man diese Hinwendung. Es geht ja um die Liebe, es geht um die Zuwendung zu einem anderen Menschen, für den man Verantwortung übernimmt. Das ist ja das Thema dieses Films. Aber es geht auch um dieses Dilemma, dieses Paradoxon vielleicht sogar, von Sozialarbeit, von Zuwendung. Denn das ist immer die Frage, man muss auch eine gewisse Distanz einhalten. Und man glaubt oft, wenn man sich ganz nah sozusagen ranbegibt an dem Menschen, dem man helfen möchte, dann macht man es besonders gut. Aber es kann gerade in dem Fall, wird es ja auch geschildert, auch schwierig werden, weil je näher sie sich diesem kleinen Mädchen nähert, je näher sie rangeht an dieses kleine Mädchen, desto mehr verwirrt sie das Mädchen auch. Ist ja die Frage, wer ist meine Mutter? Für wen bin ich da? Wer kümmert sich um mich? All diese Dinge werden auf eine ganz leise Weise übrigens in diesem Film sehr genau beschrieben. Es gibt keine Männer. Also außer vielleicht die kleinen Jungs. Es gibt einen kleinen Jungen, das sind die einzelnen männlichen Wesen. Und ich glaube, auf der Straße steht mal jemand an der Bushaltestelle am Schluss dann irgendwie so. Aber ansonsten, Männer kommen da nicht vor. Ich habe sie jetzt auch nicht vermisst, aber ich frage, warum ist das so?
Very good observer about the driver. A friend of mine told me, you should have put a woman driving the bus.
Yeah.
But it wasn't an idea of, a theoretical idea of not having men inside. I don't care about it was, and it's funny because it's the second film I do just with women. So maybe it could seem like I really don't want to talk about men, which is not the truth. It's just that as I am a documentary person, I try to tell things as they are in reality. And in these words, there are no men. There are no men in the lives of these young mothers, because these young fathers, they usually go away. They really cannot take the responsibility of paternity. And the women, they have no choice. And the nuns are without men, of course. But then what I always say is that cinema is about what is in screen and off screen, and I feel there's a lot of men off screen. There's a lot of men presence, because of course all those big bellies have an authority, like a co-paternity, and then religion is very very masculine. I mean, Sister Paula is really in love with Christ, and also, like, I would say that what you said about the little boy, I think it's interesting, because he's a form of masculinity I am really, like, I trust for the future, because he's a man He's a little man who grow in a very particular situations and among a lot of women, and he has a way of thinking life that is very progressive. Mm-hmm. Like he's the one who can tell his mother that maybe they're not the perfect family, but it's okay, and yeah. they will be the perfect family yeah. in any way.
Yeah, he's also around 4 or 5.
He's 5.
5, okay. Also, sie hat gesagt, es war jetzt keine Absicht von ihr, dass da keine Männer vorkommen irgendwie. Also, das, obwohl ihr Dokumentarfilm davor auch offenbar also wirklich nur in der Frauenwelt spielt, sondern sie ist Dokumentarregisseurin, also zeigt sie das, was ist. Und diese Welt, in der dieser Film spielt, ist eben eine reine Frauenwelt. Ganz klar, bei den Nonnen ist logisch, aber eben auch bei diesen Mädchen, die sind ja minderjährig, Mütter, wo die Männer, die Väter in der Regel eben weg sind. Darum sind sie in dieser Lage. Sonst wären sie ja nicht in diesem Heim. Und das ist auch ein Thema übrigens in diesem Film, finde ich, die Abwesenheit der Männer, die aber in gewissem Sinne doch wieder anwesend sind durch die Schwangerschaft, durch die Kinder. Aber auch, finde ich, in dieser Struktur. Also wird ja immer die heilige Familie beschworen, die Modellfamilie. Und da sagt sie eben, dieser kleine Junge, der da vorkommt, der einzige kleine Mann in dem Film, der ist für sie sogar so eine Art Symbol für eine Zukunft, für eine Hoffnung, weil er auf eine andere Weise vielleicht umgehen wird mit diesen Themen und irgendwann auch zur Mutter mal sagt, wir sind ja eben nicht diese perfekte Modellfamilie, Maria, Josef und Christus, die uns da ständig gezeigt wird, sondern wir sind anders, aber wir sind auf unsere Weise eben auch wichtig und halten zusammen. Was ist gut für ein Kind? Wie viel Liebe braucht es und welche Liebe braucht es? Kann man alles sehr schön erfahren in dem Film Maternal von Maura del Pero. Mille grazie, vielen Dank. Ah. Schön, dass du da warst. Danke.
Vielen Dank und verspreche, ich werde alles auf Deutsch nächstes Mal.
Nächstes Mal, das war doch wunderbar. Danke dir.
Danke.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
In ihrer langen, sehr erfolgreichen Laufbahn ist dieser Film Mitra für sie ein ganz besonders wichtiger. Eine niederländische Produktion. Jasmin Tabat dabei, berühmte deutsche Schauspielerin, spricht da zum ersten Mal Farsi vor laufender Kamera. Und das war für sie ein ganz wichtiges Erlebnis. Natürlich auch diese intensive Geschichte, die sie da erzählen kann. Heute wird sie zum Beispiel um 17.30 Uhr den Film höchstpersönlich begleiten. Hier in Potsdam, in Thalia, ist sie dann zu Gast bei der Vorführung des Films im Thalia Kino. Mitra, wir werden auch gleich hören, warum ihr dieser Film so wichtig ist, was das auch für eine Geschichte ist, die er erzählt von einer Rache, von dem großen Gedanken. Kann man überhaupt Rache nehmen oder wie kann Versöhnung geschehen? Das ist alles Themen in diesem Film, die da verhandelt werden und es ist ein sehr bewegender Film und Jasmin Tabat dabei spielt da vielleicht eine der Rollen ihres Lebens. Werden Sie noch erfahren, auch Jonas Dassler übrigens in dem Film Mein Sohn spielt eine Rolle, die ihn ganz gefordert hatte, wie das war, auch mit Anke Engelke zusammen diese Geschichte zu entwickeln, wird er auch erzählen in dieser zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Hallo allerzeit. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt hier in dem schönen Café Die Eins im Hauptstadtstudio, verabredet mit einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen, Durchbruch damals mit Bandit, natürlich auch in Letzte Spur Berlin zu sehen, seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Krimiserie im Fernsehen, ist Musikerin, ist Buchautorin, ihre Kinderjahre, Rosenjahre hat sie beschrieben in einem Buch, einem biografischen, autobiografischen Buch und sie ist jetzt in einem sehr ergreifenden Film zu sehen, der sich nicht scheut, große Gefühle zu entwickeln, wirklich einen Konflikt aufzureißen, der ihn selber irgendwie auch zerreißt. In einem Film also, in dem sie ja auch im gewissen Sinne zurückkehrt zu ihren Wurzeln, zu ihren iranischen Wurzeln. Freue mich erstmal sehr, dass wir hier reden können. Jasmin Tabat dabei, hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dich wieder zu sehen.
Jasmin, in diesem Film, Mitra heißt er, spielst du ja eine Frau in verschiedenen Lebensaltern, nämlich mal ganz jung und dann schon so um die 70 rum, die eben aus dem Iran kommt. Und in der Originalfassung, die man ja auch sehen kann, mit Untertiteln sprichst du dann auch Farsi. So habe ich dich natürlich noch nie gehört.
Paar Brocken Holländisch, aber kein Deutsch. Das ist tatsächlich die erste Rolle, die ich spiele, die komplett auf Farsi ist.
Das ist ein Film, der in den Niederlanden auch gedreht wurde, also ein niederländischer Film. War das jetzt schwer für dich? Du bist ja als Kind dann nach Deutschland gekommen, deine Eltern sind ja auch mit dir gemeinsam geflohen. Musstest du das nochmal neu lernen oder ist das wirklich auch noch Teil deiner Muttersprache?
Neu lernen nicht, ich spreche es noch, ich spreche es auch akzentfrei, aber ich betrachte mich als deutschsprachige Schauspielerin, weil das ist, ich habe immer in Deutsch gespielt und das ist natürlich die Sprache, in der ich die letzten 30 Jahre sozialisiert bin. Und deswegen war es für mich schon ein Aufwand, aber ich habe meine älteste Schwester, die auch noch viel länger im Iran gelebt hat, die hat mich gecoacht. Das heißt, ich habe bei ihr einfach ein bisschen geübt, mit ihr geübt und das ging dann ganz gut. Es ist weniger, dass man dann so einen starken Dialekt hat, es ist eher so, dass du eine andere Tonfärbung hast und dass du langsamer sprichst als die Leute, die im Iran leben. Aber das passte ganz gut, weil meine Figur lebt ja auch schon seit über 30, 40 Jahren im Ausland.
Was ich jetzt nach dem Film noch mal ein bisschen besser verstehe. Also ich habe jetzt einfach verstanden, wie es ist, in zwei Welten zu leben und vielleicht auch in beiden Welten anerkannt zu sein. Also wie ging es dir jetzt auch noch mal mit so einem Film umzugehen, der so viel mit deiner eigenen Geschichte, auch mit deinem Engagement zu tun hat?
Das ist schon was Besonderes. Weißt du, das macht schon auch in dieser Sprache zu drehen. Das ist tatsächlich auch, geht es mir so, wenn ich auf Persisch singe. Und es ist einfach so, und ich kann das rational nicht erklären, aber es macht eine andere Tür auf. Das sind irgendwelche ganz alten Kindheitserinnerungen und setzt andere Emotionen frei. Und es ist natürlich gekoppelt mit dieser traurigen Geschichte des Landes Iran und dem, dass halt wirklich alle Iraner, die im Exil leben, Heimweh haben und auch irgendwie traurig sind über das, was mit dem Land passiert ist und wie es den Menschen dort geht, das spielt alles irgendwie eine Rolle.
In diesem Film von Kaveh Modiri, der also selbst aus dem Iran stammt, der einen eigenen Roman verfilmt hat übrigens, das ist ja auch sein Drehbuch und sein Roman. In diesem Film geht es um eine Frau, eben um die 70, sie ist Professorin, sie lebt in den Niederlanden und der Film zeigt jetzt sehr genau, und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung von Migranten, wie die Konflikte ja mitgenommen werden in das andere Land. Man lässt das ja nicht zurück, sondern alles ist da. Und in ihrem Fall ist es ein Trauma, das wird schon beschreiben können, glaube ich, und auch müssen, dass selbstverständlich sie bis zum Lebensende begleiten wird, dass sie niemals verarbeiten kann.
Ja, das ist also ihre Tochter Mitra, wie der Film auch heißt, wurde eben Anfang der Revolution in den Machtkämpfen, die es damals gab, vor allem zwischen den Mullahs und der extremen militanten Linken, wurde ihre Tochter, die im bewaffneten Untergrund war, verhaftet und hingerichtet. Und das Traurige ist, das ist tatsächlich, beruht es auf wahren Begebenheiten, weil es geht hier um die echte Halbschwester von Kaveh, die 1982 hingerichtet wurde mit 19 Jahren. Und Kaveh hat mir erzählt, dass ich ihn kennengelernt habe, dass er sich als Kind schon immer vorgestellt hat, was passiert, wenn wir die Frau finden, die meine Schwester verraten hat. Denn was passiert ist, was sehr oft passiert ist damals, ist, dass ihre beste Freundin, die auch verhaftet war, um ihre eigene Haut zu retten, alle Leute aus der Organisation verraten hat, die sie kannte. Und Kaveh hat sich das halt immer so, es ist so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Was machst du, wenn du einen Menschen triffst nach 40 Jahren, der verantwortlich ist in deinen Augen für den Tod deines Kindes? Was machst du? Nimmst du Rache? Was tust du? Das sind dann eben aber universale Gefühle, die wahrscheinlich jedem Menschen auf der Welt gleich widerfahren.
Also diese Frau ist ja auch, das merkt man, in einer sehr schwierigen Situation. Sie ist offenbar auch pensioniert, sie hat ein Alkoholproblem. Deshalb auch, du sagst ja, sie spricht sehr langsam, da merkt man auch immer, du synchronisierst dich auch selbst in der deutschen Fassung dann. Also sie ist wirklich eine geschlagene, zerstörte Frau auch. Und dann kommt dieser Anruf. Und in gewissem Sinne kann man sogar sagen, so dramatisch wie das auch ist, jetzt zu erfahren, wir wissen, wer die Frau ist und sie ist hier im Land. Sie ist emigriert, gibt ihr natürlich auch eine ungeheure Energie plötzlich. Also sie verändert sich geradezu körperlich und hat jetzt ein Ziel, nämlich Rache.
Ja, vor allem will sie erstmal rankommen an die Frauen. Ich glaube, was sie treibt, ist, dass sie im Grunde eigentlich nur erfahren will, warum. Sie will diese Frau konfrontieren und so ist auch die Szene, wo sie dann konfrontiert. Und sie will verstehen, warum sie ihre Freundin verraten hat. Erklär es mir doch, hatten sie irgendwas gegen dich in die Hand und so. Und sie erfährt dies, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die vielleicht Opfer wurden oder deren Lieben Opfer eines Verbrechens wurden. Die wollen einfach verstehen, warum. Warum das so passiert ist und was den Menschen dazu motiviert hat, das zu tun. Und diese Erlösung erfährt sie nicht. Und deswegen sind sie auch weiterhin auf Rache. Aber ich hoffe, dass unser Film natürlich auch zeigt, dass Rache kein Mittel ist, sondern nur mehr Leid schafft.
Also du sagst schon zu Recht, also es ist ja kein Rache-Thriller, kein klassischer, es ist ja ein eigenes Genre, das man kennt.
Amerikanischer Rache-Thriller. Genau.
Hier ist es wirklich mehr das Drama der einzelnen Figuren und zwar, was mich so beeindruckt hat, aller Figuren, auch der möglichen Täterin, natürlich von deiner Figur, aber auch von dem Bruder, mit dem du zusammenlebst in diesem Film. Also jeder Einzelne verhält sich dazu und jeder Einzelne ist im gewissen Sinne auch innerlich zerrissen und voller Schmerzen und Leiden.
Ja, und man kann auch, wie bei allen guten Stoffen, finde ich, alle Figuren verstehen. Ich kann auch dieses Mädchen verstehen, das mit 17 dann einfach nur überleben wollte, die wahrscheinlich auch Gehirn gewaschen wurde und dann der Mann gesagt hat, das sind unsere Feinde und du musst dich jetzt entscheiden und gegen die stellen und die wollen uns alle töten oder irgendwas, was man ihr erzählt hat. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass ich unglaublich froh bin, mal bei einem Film mitspielen zu dürfen, der die Geschichten der Menschen im Iran so behandelt und erzählt, weil diese jüngere iranische Geschichte direkt nach der Revolution, diese Geschichte, die sehr blutig ist, wo also sehr, sehr viele Menschen ihr Leben verloren haben, zig Familien auseinandergerissen wurden, viele, viele Leute das Land verlassen mussten. Diese Geschichten sind einfach überhaupt noch nicht erzählt. Dieses Kapitel der iranischen Geschichte ist noch nicht verhandelt worden und ist noch nicht verarbeitet worden. Und wir wissen ja selber, wie wichtig das ist, dass man sich die Vergangenheit genau anschaut, weil sonst kommt sie auch immer wieder und holt einen irgendwie andersrum ein. Und ich glaube, dass auch die Menschen im Iran das Recht darauf haben, dass man diese Geschichten erzählt. Und sie selber, also aus dem Iran raus, kann das im Moment noch nicht geschehen, aufgrund der sehr starken Zensur. Und deswegen bin ich so froh, dass ich mal in die Position gekommen bin, es vom Ausland aus tun zu dürfen.
Mitra mit Jasmin Tamar dabei. Wir reden auch gleich weiter über dieses ergreifende Kinostück. Vorher aber hören wir dich singen und natürlich jetzt auch in Farsi.
Ja, Shikore Ahu, das ist zu Deutsch Jagd auf Rehe. Der Titel hat aber nichts mit Wildjagd zu tun, sondern es geht um gebrochene Herzen und Schuld.
Micham beram ku Shikore
Jasmin Tamar dabei hat also für uns jetzt gerade gesungen in Farsi. Wir hören sie auf Farsi sprechen. Das heißt, sie können sich entscheiden, natürlich, welche Fassung sie sehen wollen. Entweder die deutsch synchronisierte oder aber die Originalfassung, in der wirklich sehr viel Farsi gesprochen wird. Mit Untertiteln dann der Film Mitra erzählt ein ergreifendes Drama einer Mutter, die darüber nachdenkt, welchen Weg sie suchen sollte, ob sie Rache üben soll oder ob sie auch Vergebung gewähren soll. Also es ist auch ein Film über die große Frage von Rache und Versöhnung. Trotzdem wird all das, was du gerade beschrieben hast, ja über das Schicksal der Menschen erzählt. Es ist ja kein politischer Lehrfilm über die Revolution, sondern es ist immer gebrochen eben in den Geschichten der Menschen. Dadurch erfahren wir wiederum auch sehr viel und auch in diesen unterschiedlichen Schicksalen. Du spielst ja da zusammen mit einem sehr bekannten Mann, nämlich mit einem Sänger. Mohsen Nomjou ist also auch ein Liedermacher. Wie war das auch für dich, so dieses Zusammenspiel mit ihm?
Ganz hervorragend. Also er ist ein fantastischer Musiker, den ich auch vorher schon kannte. Und er ist aber natürlich auch ich finde, der spielt das sehr, sehr berührend und ganz, ganz toll. Und ich habe Mohsen auch um Rat gefragt, was Musik betrifft. Er hat ein Stück für mein drittes Jazz-Album ausgesucht. Ja, also es ist halt natürlich auch, aber auch die anderen, es ist ein Film, in dem natürlich, wo es um drei Frauen geht. Leila, gespielt von Shabnam Toloi, das ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die in Frankreich lebt hauptsächlich, die auch das Land verlassen musste aufgrund von einer Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit. Dann die andere, die meine Tochter spielt, Dina Zarif, ist eine ganz tolle Musikerin auch, die im San Francisco jetzt lebt. Die das kleine Mädchen spielt, Orvin Manshadi, das ist ein unglaubliches Talent. Die lebt in London, spricht perfekt Englisch. Und das war halt auch so wahnsinnig toll für mich an dem Film, dass ich zum ersten Mal mit diesen ganzen iranischen Talenten zusammengekommen bin, die weit verstreut auf der ganzen Welt zusammenleben und das Einzige, was uns eint, ist die Sprache und die Wunde, die wir alle in uns tragen, nämlich diesen Heimatverlust. Und das merkt man, glaube ich, dem Film an und auch, also ich merke es halt extrem, wenn ich mit den Iranern zusammenkomme und mit ihnen spiele, auch wenn sie mich natürlich immer foppen als das deutsche Mädchen.
Du bist ja auch eine deutsche Schauspielerin in diesem Film.
Sehr, sehr deutsch, immer pünktlich, gut vorbereitet. Ja.
Jasmin, du spielst eben diese alte Frau oder gealterte Frau und dann aber auch die junge Frau, die Mutter, was du auch im wirklichen Leben bist. Du hast drei Kinder. Also dieses Gefühl, hier einen Menschen zu verlieren, das Schlimmste, was einem passieren kann. Also es hat mich auch wahnsinnig angerührt. Du spielst das auch aus. Also auch diese Information, wenn die kommt, wir sehen in dein Gesicht, also als die junge Frau. Das zu spielen, kann ich mir vorstellen, sind dann doch Drehtage gewesen, die unterscheiden sich auch von dem, was man normalerweise so spielt und macht.
Es geht natürlich total an die Substanz. Und schau mal, wir haben das ja auch, wir haben die ganzen Szenen, die extern sind im Iran, die können wir natürlich machen. Also die ganzen Szenen, die im Iran spielen und wo man die Landschaft sieht oder die Häuser, also die externen Szenen, die konnten wir natürlich nicht in Teheran drehen. Die haben wir in Jordanien gedreht, in Amman. Und da haben wir auch das Gefängnis gedreht. Und dieses Gefängnis ist in Betrieb. Und das war eine Erfahrung, ja, das war schon sehr intensiv, weil in diesem echten, wirklich bedrückenden Gefängnis diese Szene spielen zu müssen, wo du dir vorstellst, dass du deine Tochter das letzte Mal siehst durch eine Glasscheibe und dass das eben so oft wirklich so genau so passiert ist, dass, ja, das ging nicht nur mir an die Nieren, es ist auch wirklich der erste Film, den ich je gedreht habe, wo ich mitbekommen habe, wie nach so emotionalen Szenen kurze Pause gemacht werden musste, weil der Kameramann weint, der Regisseur weint, Teammitglieder weinen und die können gerade kurz nicht weitermachen und dann müssen sie halt irgendwie kurz an die Luft gehen. Und das hat, es ist aber einfach wirklich auch der Iran, der da mitschwingt, ne?
Der Film, ich habe es am Anfang gesagt, es scheut sich eben ja auch nicht, diese großen Gefühle zuzulassen und zu wecken. Auf der anderen Seite, und das finde ich im Okay das Spannende, regt er uns immer wieder an, nachzudenken. Wie würde ich mich verhalten? Was sind die richtigen Mittel? Es ist auch ein Film über die Mittel im Widerstand. Denn die Mutter findet es ja anfangs nicht besonders gut, dass die Tochter da im Lande bleibt, dass sie kämpft, dass sie nicht emigriert, was sie hätte tun können. Dann ist die Frage in der Gegenwart, dieser sehr radikale Widerstand, der sie ja drängt und sagt, mach jetzt hier mit, wir wollen die Frau bestrafen. Da empfindet man ja auch so einen gewissen Abstand und eine Distanz. Also ich finde, es geht im ganzen Film auch immer um die Frage, wie verhalte ich mich als Einzelner in einer solchen Situation und was ist der richtige Weg?
Ja, natürlich. Und das, ich glaube ja ganz ehrlich, dass keiner genau weiß, wie er sich verhalten hätte damals oder jetzt hier oder so. Also alle, die behaupten, sie wären im Widerstand gewesen. Oder sie hätten dies gemacht oder das gemacht. Ich glaube, wir wissen es einfach nicht, weil es ist immer so abhängig davon, was für einen persönlichen Bezug du hast, was für Menschen in deinem Leben sind, die du nicht verlieren willst, die du nicht verletzen willst. Es ist ja auch, letztendlich ist ja auch die Bekanntschaft und die Freundschaft zu diesem kleinen Mädchen das, was sie daran hindert, letztendlich das alles durchzuziehen. Das finde ich persönlich auch sehr schön und treffend, weil es reicht manchmal eben eine Person, die alles für dich verändert.
Genau davon erzählt dieser Film Mitra, in dem Jasmin Tabatabai zum ersten Mal in ihrer Muttersprache spricht, also Farsi sprechen darf und in dem sie eine Rolle spielt. Ich denke, in dieser großen Filmografie, du hast ja wirklich noch unglaublich viel gemacht. Wenn man sich das mal ansieht, steht diese Figur doch als was sehr Besonderes da und das ist etwas, was auch in deiner Laufbahn, glaube ich, vieles vielleicht auch verändert, vielleicht sogar eine Art Wendepunkt ist. Denn es ist eine Figur, eine mütterliche Figur, die du so vorher noch nie gespielt hast. Jasmin Tabatabai, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Mitra, jetzt im Kino.
Ich danke dir und viel Spaß im Kino.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wir haben Platz für dich in dieser tollen Reha in der Schweiz. Und ich fahre dich da auch hin.
Ach so, ja. Fuck.
Stell dir mal vor, sie wäre wirklich nach Amerika gegangen.
Wieso?
Sie hätte einfach alles machen können.
Ich wusste gar nicht, dass du mal nach New York wolltest.
Wollte ich mal.
Ein Ausschnitt aus dem Film Mein Sohn, eine Reise eben von Mutter und Sohn. Und vor allem fragen sie sich ja irgendwann mal, weil sie so unterwegs sind, also was wissen wir eigentlich voneinander nicht? Und das ist wahnsinnig viel, was sie voneinander nicht wissen. Ein ergreifender Film mit Anke Engelke und Jonas Dassler. Und Jonas Dassler und seine Regisseurin Lena Stahl gleich hier im Gespräch. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über ein deutsches Roadmovie, das zugleich auch ein Kammerspiel ist, das zwei wunderbare Schauspieler zusammenbringt, die hier wirklich alle Nuancen zeigen können, einer sehr komplizierten Mutter-Sohn-Beziehung. Mein Sohn, so heißt dieser Film auch, ist das Debüt von Lena Stahl, die ich erstmal ganz herzlich grüße. Hallo Lena.
Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
Und es ist ein Film mit Anke Engelke, die man auch mal ganz neu und anders entdecken kann in diesem Film, einer sehr ernsten, sehr differenzierten Rolle. Und den Sohn spielt ein Schauspieler, den wir natürlich alle bestens kennen, nicht zuletzt vom Goldenen Handschuh, aber auch von anderen Arbeiten vom Maxim-Gorki-Theater. Schön, dich mal wieder zu sehen. Jonas Dassler, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hi.
Jonas, und ich erinnere mich auch gut daran, als wir über den Goldenen Handschuh sprachen und später über andere Projekte, dass du von diesem Film, Mein Sohn, immer sehr viel erzählt hast. Und auch Anke Engelke übrigens. Ist das unheimlich wichtig gewesen, diese Geschichte mit dir zu erzählen? Was war so das Besondere? Habt ihr nur schon einiges gemacht?
Ja, oh, es war ja sogar vor dem goldenen Handschuh, dass Lena mich gefragt hat oder dass Lena mit dem Projekt an mich rangetreten ist, mit dem Buch. Und na, ich sag mal so, diese Emanzipation von Eltern, von Müttern, also eigentlich der ursprünglichsten Beziehung, die wir haben, die treibt mich natürlich überhaupt auch an die ganze Zeit. Ne? Also das ist ja ein Wegbewegen und Zubewegen. Mhm. Und ich fand das dann in diesem Buch oder in dem ganzen, der ganzen Konstellation, die Lena da irgendwie zusammengestellt hatte, also fand ich das so eine sensible und so eine berührende Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und dann dachte ich, ja, mich beschäftigt es ja auch so. Und dann ist es aber schön, sich immer durch einen Film und mit anderen Leuten, Menschen in dieser Begegnung darüber, über dieses Thema auseinanderzusetzen.
Und es hat doch lange gedauert, bis der Film nun endlich im Kino zu sehen ist. Ja. Jetzt ist er im Kino zu sehen. Du bist bestimmt auch sehr erleichtert, dass nun dein Debüt endlich besichtigt werden kann. Und die Konstellation sollten wir vielleicht jetzt auch etwas beschreiben. Also Mutter, Sohn sind ja quasi in so einer Zwangsgemeinschaft plötzlich. Sie müssen diese Tour unternehmen, würden sie vielleicht sonst nicht machen, so lange zusammen im Auto sitzen. Was ist der Grund?
Also der Jason, der Sohn, hat gleich zu Beginn des Films einen sehr schweren Unfall. Die Marlene, seine Mutter, gespielt von Anke Engelke, ist dann überzeugt, dass sie ihn in diese Reha, in die er dann soll, selber bringen möchte, weil er auch nicht fliegen darf. Und zudem ahnt sie schon, dass es eine Möglichkeit ist, vielleicht nochmal so eine letzte Reise zusammen zu unternehmen, bevor man sich vielleicht dann tatsächlich für längere Zeit auch trennt. Ne? Wenn die Kinder erwachsen werden, dann ist das ja der natürliche Lauf der Dinge. Und so begeben sie sich auf diese Reise und diese Reise in die Reha ist der Film und sie begegnen Menschen, Situationen, Landschaften, die was in ihnen bewegen und es kommen natürlich auch alte Konflikte hoch, vielleicht unerfüllte Sehnsüchte auch und vor allem ahnen wir immer mehr, dass es eigentlich auch bei Marlene um eine Retraumatisierung eigentlich geht, dieser Unfall am Anfang.
Ja, der sehr eindrucksvoll gezeigt wird, also es ist wirklich auch schockierend gut gemacht, zumal ja Jason, also deine Figur, aus so einer fröhlichen Berliner Unbekümmertheit kommt, nicht? Also dem Skateboarder unterwegs, es passiert wirklich aus heiterem Himmel, wie sowas immer ist, kommt der immer zur Unzeit. Mhm. Und gerade bei dir jetzt ein Schauspieler, der auch sehr mit seiner Körperlichkeit arbeitet, es gewohnt ist, bist auch Tänzer mal gewesen, ein Sportler auf jeden Fall, ne? Ein sehr sportlicher Typ, dachte ich mir, ist das wirklich dann auch hart und nachvollziehbar, dass diese Körperlichkeit jetzt so tief erschüttert ist. Das zieht sich ja durch den ganzen Film, dieses verlorene Vertrauen in den eigenen Körper.
Ja.
Wie war das?
Das war, also das ist, lustigerweise haben wir gerade noch darüber geredet, also dass diese Eingeschränktheit, die auf einmal da ist, natürlich grundlegend alles in Frage stellt. Also so, und dass der Körper natürlich der ist eigentlich ja der Behälter für alles, was da drin ist. Und wenn sich der Behälter sozusagen verändert, fließt irgendwas anderes raus oder verändert sich auch drin. Gerade wenn so ein Mensch so viel sich über seine Physis auch definiert, nicht? Also so Skaten, oder es ist ja eine körperliche, also egal welche Sportart, egal was du körperlich machst, du definierst dich über deine Arbeit, über deine körperliche Arbeit. Und wenn das auf einmal wegfällt, dann bist du natürlich total auf das, was da drin ist, zurückgeworfen. Also das finde ich eigentlich immer sowohl im Leben als auch dann irgendwie im Film ist das so ein Prozess, den ich wahnsinnig spannend finde. Also so, weil wir nur mit Körper funktionieren, aber manchmal auch so sehr im Außen sind, dass wir das Innen total vergessen und manchmal sich einfach hinzusetzen und sagen, okay, was bin ich denn sozusagen ohne die Aktivität draußen?
Lena, das ist, was Jonas gerade beschrieben hat, ja ein Teil seiner Wut, auch seiner verständlichen Angst. Er versucht sie auch mal zu verdrängen, nicht zuzulassen, auch während dieser Fahrt, nicht versucht sie, versteht man übrigens auch, zu bagatellisieren, ne, und sagen, so schlimm wird es nicht sein. Aber es ist ja auch nur ein Teil dieses Konflikts zwischen den beiden. Seine Wut ist ja auch nachvollziehbar, aber es muss ja da noch viel mehr passiert sein. Und ich finde, wie Anke Engelke das auch spielt, versteht man, da sind auch ihre Emotion irgendwie verschüttet. Ihr Zugang zu sich selbst, aber auch zum Sohn?
Ja, also wir haben tatsächlich auch viel damit gearbeitet, dass es ja offensichtlich wie in allen Eltern-Kind-Beziehungen Konflikte gibt oder auch Sachen, über die man nicht so spricht, ne? Die einen aber trotzdem sehr geprägt haben. Und das ist also Marlenes großes Thema. Und wir hatten am Anfang im Drehbuch, war das noch sehr viel expliziter, ne? So, was sind eigentlich die Geheimnisse? Und da wurde immer mehr aufgedeckt. Und wir haben dann tatsächlich in der Vorbereitung davon immer mehr weggenommen, weil wir es so interessant fanden, dass wir das zwar ganz genau wussten, also wir haben eigentlich daran gearbeitet, ganz genau zu wissen, was in der Vergangenheit alles zwischen denen vorgefallen ist und was passiert ist, wie man es auch selber kennt. Und das dann aber eigentlich in den Dialogen immer mehr rauszunehmen, dass man einfach so, weil das finde ich, oder das war sehr auch interessante und spannende Prozess, das eben spürbar zu machen, ohne dass man es immer gleich alles ausspricht. Ne? Also unsere Geheimnisse, die wir so haben, trennen uns ja in jeglicher anderen Beziehung auch voneinander.
Für diese Wortlosigkeit hat man im Kino zum Glück die Großaufnahme, wo man in den Gesichtern all das sieht, was nicht ausgesprochen wird. Und es sind auch andere tolle Schauspieler, Schauspielerinnen zu sehen. Hannah Hartsprung zum Beispiel. Aber natürlich stützt sich der Film und die Geschichte ganz wesentlich auf euch beide. Und das wusstet ihr auch. Und wenn ihr im Auto zusammen sitzt, wusstet ihr, die Kamera ist mal ganz nah dran. Also das interessiert mich schon, auch wie man sich dann gemeinsam so einlässt auf so eine Beziehung, die ja den ganzen Film über spannungsvoll bleibt.
Ja, es ist, also, ja, diese Autofahren, das war schon auch irgendwie eine sehr, also intime oder, also spezielle Drehsituation, weil auch, also dann, es liegt hinten ein Tonmann, es ist ein Kameramann, dann direkt hinter dir und dann sitzt du eigentlich sehr lange neben deiner Spielpartnerin und auf einmal fängst du an, so einen gemeinsamen Atem zu entwickeln. Also es war echt besonders, dass, ich weiß noch, Friede, unser Kameramann Friede Klaus, der einfach ein so empathischer Kameramann ist, weil er immer so laut geatmet hat.
Und immer dabei.
Weil er so, und das war aber so wie, das war so wie so symbolisch für das, was wir in diesem Auto so, ja, so erlebt haben, dass du die Moleküle so geteilt hast und dass eben das Unausgesprochene auch aushältst. Also das hat uns schon sehr natürlich so zusammengebracht. Als SpielpartnerInnen, also aber auch als gesamtes Team.
Weil du gerade den Kameramann erwähnst, muss ich auch noch sagen, es ist ein sehr schöner Film. Also man fährt durch eine schöne Landschaft. Das ist jetzt nicht alles bedrückend, sondern die befreien sich ja oft in dem Augenblick, wenn sie mal an so einen See treten oder eben Freunde treffen, alte Bekannte, Lebensentwürfe vergleichen, abgleichen mit ihrem eigenen Leben. Und das ist für mich auch das große Grundthema des ganzen Films. Ich glaube, es geht auch schon sehr um Macht und Kontrolle. Mhm. Kontrolle über den Sohn zum Beispiel, Kontrolle über den Körper. Damit hat der Sohn wiederum zu kämpfen. Kontrolle über diese Beziehung und vielleicht die Fähigkeit, irgendwann auch mal zu sagen, ich lass mal los.
Mhm. Ja, das war, also das ist ja auch, das Ende ist ja relativ offen, würde ich sagen. Und es ist aber trotzdem für mich am Ende diese Hoffnung da, dass man es schaffen kann, einander neu zu begegnen, wenn man sich eben gehen lässt. Also das ist ja eben so eine gegenläufige, eigentlich so ein gegenläufiger Impuls, ne? Dass man eigentlich denkt, man will das, was man liebt, so festhalten und man will es kontrollieren, man will wissen, was passiert als nächstes, was denkt er jetzt über mich oder keine so. Und eigentlich ist die größte Erfahrung, die man teilen kann, es einander gehen zu lassen, weil man dann wieder den Raum hat, einander zu begegnen. Ich wollte, dass es am Ende zumindest diese Hoffnung gibt und die ist für mich da zwischen den beiden.
Also Kinder bleiben auf jeden Fall immer die Kinder, aber Väter und Mütter bleiben definitiv auch immer Väter und Mütter, wie du es gerade beschrieben hast. Aber diese Reise beschreibt eben auch eine Chance vielleicht, eine Chance einer neuen Annäherung auf einer neuen Ebene, einem neuen Niveau, möglicherweise in dem Film Mein Sohn, das Debüt von Lena Stahl, bei der ich mich herzlich bedanke, mit Jonas Dassler. Vielen lieben Dank, Jonas. Schön, dass du wieder mal da warst. Und ja. Anke Engelke natürlich heute nicht da, aber wir denken an sie. Und danke auch ihr. Dankeschön.
Ja, vielen
danke.
Dank.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt hier verabredet bei meiner lieben Kollegin Marion Brasch in unserem gemeinsamen Lieblingscafé im Kaffee. Kann man auch sagen. Das heißt einfach Kaffee in der Emanuel Kirchstraße. Erstmal hallo Marion. Schön, dass wir uns beide hier mal wieder treffen.
Hallo Knut, nach langer Zeit.
Und es hat natürlich einen filmischen Grund, dass wir miteinander reden. Es gibt natürlich zum einen den Film über Thomas Brasch, also Lieber Thomas, über den wir ausführlich gesprochen haben und der die Leute sehr bewegt, gerade in dieser Zeit, wo sich ja sein Todestag zum 20. Mal jährt. Am 3. November war das. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, sich gerade derzeit mit dem Werk von Thomas Brasch auseinanderzusetzen. Und du veranstaltest mit dem Kino Babylon so eine Art Festival, kann man schon sagen. Also am Montag geht's los, geht dann bis Mittwoch. Thomas Brasch, Bühne, Musik, Film. Also auch dieser filmische Aspekt natürlich. Deshalb bist du ja auch jetzt bei uns in der Filmsendung zu hören, Marion. Besonders wichtig. Wir vergessen das übrigens manchmal auch. Also man redet über Thomas Brasch, dann vor allem über den Lyriker, den Übersetzer, den Dramatiker. Dabei war Film ja eigentlich die Ursprungskunst. Er wollte immer zum Film.
Ja, er hat ja tatsächlich Film
nämlich Regie studiert an der Filmhochschule Babelsberg, bis er 1968 rausgeschmissen wurde wegen seiner Proteste gegen den Einmarsch in Prag.
Also Kino bedeutet ihm sehr viel, wobei er ja sein Regietalent erst im Westen dann realisieren konnte. Da hat er dann seine Filme gemacht, seine großen, die auch bei dir zu sehen sind, bei deinem Festival?
Genau, mein Festival ist so lustig. Naja, also das Babylon hat mich gefragt, ob ich das mache, und ich habe das natürlich sehr, sehr gern gemacht. Also die Filme, die er gemacht hat, das sind drei große abendfüllende Spielfilme, Engel aus Eisen, Domino und Der Passagier, die werden laufen, und es werden Dokumentarfilme laufen über ihn und Familie Brasch, über die Familie. Und in allen Sälen werden die gespielt, ja, also rotieren an drei Tagen.
Also man kann wirklich das gesamte filmische Erbe sich ansehen, das ein sehr experimentelles Erbe ist. Ich mag eigentlich Engel aus Eisen am meisten, geht den meisten Leuten, glaube ich, auch so. Ist ein Berlin-Film, ist auch noch relativ konventionell erzählt. Dann später wurde er immer experimenteller. Film als eine seiner Ausdrucksformen, die du ja kombinierst, ist ja nicht nur das reine filmische Erleben. Das finde ich auch wichtig, an diese Filme zu erinnern. Mit Katharina Thalbach zum Beispiel, mit Tony Curtis. Er hat mit großartigen Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet und hat sich da auch auf eine experimentelle Weise verwirklicht. Aber wie wird das bei dir also verbunden? Denn es heißt ja Bühne, Musik, Film.
Ja, genau das ist es nämlich. Also wir haben an jedem der drei Abende ein Bühnenprogramm. Also am ersten Abend, am Montag, wird Katharina Thalbach auf der Bühne sein und lesen Gedichte von ihm, Texte von ihm. Bolschewistische Chorkapelle spielt. Sie wird wahrscheinlich sogar singen mit der Bolschewistischen Chorkapelle. Und diese Bühnenprogramme sind immer in Kombination mit einem Film. Also wenn Katharina am Montag da ist, wird Engel aus Eisen gezeigt. Am zweiten Abend haben wir dann Mascha Corella da, die ein großartiges Album mit Texten von Thomas Brasch gemacht hat. Woanders heißt es. Sie wird also spielen und singen und, glaube ich, auch noch einiges mehr machen. Und am dritten Abend dann die beiden Hauptdarsteller aus Lieber Thomas, nämlich Jella Haase und Albrecht Schuch, mit einer Collage über Thomas Brasch.
An der du auch selbst beteiligt bist, also das macht ihr dann zu dritt auf der Bühne. Mann, was meinst du, was könnte dieses kleine Festival auch noch bewirken? Also weil ich sage, im Augenblick ist er sehr im Gespräch, das ist auch schön so, sein Erbe ist sehr lebendig im Augenblick. Also was können diese drei Tage vielleicht liefern, was bisher so noch nicht geliefert wurde?
Ja, also die Hoffnung besteht darin, dass irgendwie die Leute so neugierig werden auf das, was er eben auch noch gemacht hat. Ne? Es gibt diesen Kinofilm über ihn, dass gerade junge Leute, glaube ich, sehr viel bei ihm finden an Texten, aber auch an interessanten Gedanken, die er in seinen Filmen hat, das nicht gestrig ist, sondern dass es sehr aktuell ist. Er hat ja, also alles, was er gesagt und geschrieben hat, hat ja auch immer so eine Dringlichkeit und diese Widerstände benennen. Und
im gewissen Sinne bewegt man sich durchs Babylon, aber auch durch den Kopf von Thomas Brasch, durch sein Werk bei diesem Festival. Bühne, Musik, Film beginnt am Montag, geht dann bis zum Mittwoch an drei Abenden. Wir haben es gehört, also die Möglichkeit, Filme zu sehen von und mit ihm und außerdem eben auch großartige Künstler und Künstlerinnen zu erleben, wie sie sich auseinandersetzen mit dem Werk von Thomas Brasch. Erstmal malen, ganz lieben Dank.
Danke, Knut.
Und wir hören natürlich jetzt auch Mascha Corella von ihrem wirklich tollen Album Woanders nach Texten von Thomas Brasch.